Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Teuflisches Timeout. Ein schneller Blick auf die Anzeigetafel. Du liegst mit 2 Punkten hinten. Noch 9 Sekunden zu spielen. Der Moment, in dem sich die Zeit verdichtet. Die Abläufe sind hunderte Male geplant. Lars bringt den Ball von der Seitenlinie aus rein. Ante macht einen Sternschritt, schaut kurz auf und spielt dich ohne jedes Täuschungsmanöver kurz und scharf vor der 3-Punkte-Linie an. 3 Sekunden auf der Uhr. Ihr habt 98 Punkte, Bernau aber stabile 100. Du antizipierst bereits die Schlusssirene. Sobald du sie hörst, muss der Ball deine Hand verlassen haben. Du verfolgst die Flugbahn. Der Flug eines Balles in einer Berliner Halle kommt dir so lang vor wie von Sao Paulo nach Tegel. Dann hörst du, wie der Ball auf den Ring springt, von wo er aus nach oben prallt, um dann mit diesem Geräusch, das du über alles liebst, das Netz passiert. Ein Zischen. Dieses himmlisch erfüllende Zischen. 400 Leute in der Schulhalle bejubeln den denkbar knappen Sieg in letzter Sekunde. Die anderen Teammitglieder laufen aufs Feld. Deine Eltern sind in der Halle. Marcel, Carla und Igor auch. Du sitzt auf dem Boden, dein Hirn mixt dir einen süßen Cocktail aus Glückshormonen. Du starrst in die Scheinwerfer. Licht. Finale in 2 Wochen. Alles löst sich auf. Schweigend starren Thiago und Igor an die Decke. Sie sitzen in der Bibliothek des Zentrums für experimentelle Medizin am Benjamin Franklin Campus in Berlin. Aus dem Dunkel des Wissens zum Licht der Heilung steht dort in selbstbewussten Lettern an der Wand. Im elementaren Widerspruch zu diesem Slogan hängen Teile der Akustikinstallation in Fetzen von der Decke. Was für ein Kontrast, denkt Thiago. Berlin ist auf dem Weg, aber noch lange nicht da. Thiago ist in Schöneberg groß geworden. Grundsolider Mittelklassehaushalt. Sein Vater, Softwareentwickler, ist 1997 aus Sao Paulo zunächst nach Wolfsburg und dann ganz schnell weiter nach Berlin gezogen, wo Thiagos Mutter an der Musikhochschule Geige lehrte. Nach der Schule findet man den schon als Teenager über 1,80 großen Thiago meist knapp unterhalb von Basketballkörben in der Halle oder auf Berlins zahlreichen Outdoor-Plätzen. Sein Club wird für seine Jugendarbeit hochgeschätzt. Und so durchläuft Thiago, der seine Physis immer als unfairen Vorteil zu schätzen wusste, sogar die DBB-Nachwuchskader. Von der U15 zur U20. Für eine kurze Zeit im Sommer 2022 scheint gar das Fenster zu einer Profikarriere offen. Aber anders als in der südamerikanischen Heimat seines Vaters ist die Aussicht auf ein stabiles und nachhaltiges Einkommen im Profibasketball in Deutschland eher vage. Dazu kommt eine gewisse Anfälligkeit für Verletzungen und Infektionen. Die Saison ist lang, die Belastung hoch, insbesondere für Leistungsträger. Wiederkehrende hartnäckige Nebenhöhleninfekte bremsen den kräftigen Center immer wieder aus. So kann sich Thiagos Team zwar auf seine starken Leistungen verlassen, aber leider nicht kontinuierlich über lange, ausfallfreie Strecken. Mal sind es rissige Mundwinkel, die nicht heilen wollten, mal ziehen sich die Folgen einer albernen Bänderdehnung über viele Wochen hin. Das Team schätzt Thiago und akzeptiert ihn durch die Bank als ihren MVP, Most Valuable Player, ihren wertvollsten Spieler. Trotzdem wird es langsam zu einem Running Gag, die Nachfrage, was denn dieses Mal mit Thiago sei, lakonisch mit Long-Covid zu beantworten. Als Thiago 10 Jahre alt war, hatte ihn eine Frau in einem weißen Polo beim Rechtsabbiegen übersehen. Thiago hatte Glück, einen Helm getragen zu haben, doch zog er sich eine lange Risswunde am Oberschenkel zu. Eine 30 Zentimeter lange Narbe erzählt noch heute davon und an kalten Tagen muss er seinem linken Oberschenkel zusätzliche Aufmerksamkeit beim Warm-up schenken. Thiago fährt gesund oder krank zu jedem Training, allein um Marcel zu treffen, den Teambetreuer und Mentor, der ihn seit der U12 kennt. Marcel ist phasenweise wie ein Ersatzvater für Thiago und als seine Eltern damals für 6 Wochen in Brasilien sind, darf er sogar über den Sommer bei Marcels Familie wohnen. Mittlerweile verbringt Thiago neben der Zeit in der Basketballhalle immer mehr Zeit an der Uni. Er studiert seit 2 Semestern Wirtschaftsinformatik, nachdem er trotz seiner unberechenbaren Gesundheit einen erstaunlich erfolgreichen Sommer hingelegt hat. Parallel zum Saisonfinale, bei dem Thiago immerhin bei 4 der letzten 6 Meisterschaftsspiele in der Startaufstellung steht, stellte er ein bemerkenswertes 1,8er Abi auf die Beine. Leistungskurse Bio und Mathe. Selbst in Berlin ist das nicht selbstverständlich und es öffnet ihm die Türen zur freien Universität. Thiago ist gewachsen. Nicht nur körperlich, er ist gereift, als Mensch. Informatik scheint sein Ding zu sein. Nicht mal das Programmieren an sich, sondern die Frage nach Daten und Wissen und was es bedeuten kann, daraus zu lernen, fasziniert ihn. Das hat er neben vielem anderen von seinem Vater geerbt. Carla, eine MTA aus der Orthopädiepraxis, in der Thiago aufgrund seiner zahlreichen Sportblessuren zum Inventar gehörte, und er sind mittlerweile ein Paar. Außerdem lebt Thiago nicht mehr bei seinen Eltern. Mit Ante und Rocco hat er seine eigene gemütliche Team-WG gegründet. 68 Quadratmeter in Moabit. Das Leben ist gerade sehr gut zu ihm. Am Freitag, 2 Tage vor dem Finalsonntag, ging es zum Abschlusstraining in die Arena. 14.500 leere Ränge. Es galt, die Atmosphäre aufzunehmen und ein Gefühl für das zu entwickeln, was am Sonntag auf die U20 zukommen sollte. Ein paar Wurfübungen, leichtes Dehnen und ein letztes kleines Trainingsspiel. Thiago trabt in die Mitte, um in 3 Schritten Richtung Korb zu ziehen, als er einen Schlag von der Seite spürt und auf der Kante der Sohle landet. Ein kurzer, spitzer Schmerz. Kein Riss, kein Knall. Nichts, was nicht 3-mal im Jahr passieren würde. Aber diesmal war etwas anders. Als hätte jemand im Kopf einen Stecker gezogen, gehen bei Thiago die Lichter aus. Als er die Augen wieder öffnet, sieht er Marcel und Ante, die ihn sorgenvoll anblicken. Der Schmerz im Fuß lässt sich aushalten, aber etwas ist nicht okay. Das Licht der Hallendecke beißt in seine Augen. Durch die Hallentür sieht er 2 Rettungssanitäter auf ihn zulaufen. Das macht ihm Angst. Was? Will er Marcel fragen. Der legt seine Hand auf Thiagos Schulter und erklärt, dass er ohnmächtig war, etwas mehr als 1 Minute. Ante hat daraufhin die 112 gerufen, vorsichtshalber. Die Sanitäter leuchten Thiago mit einer Stablampe in die Augen, um seine Reflexe zu testen. Mittlerweile ist ein Notarzt dazugekommen und stellt Thiago Fragen. Wie ist Ihr Name? Welches Datum ist heute? Haben Sie Schmerzen? Hatten Sie ein Druckgefühl in der Brust? Thiago hat Antworten auf all diese Fragen parat. Offenbar plausible Antworten, denn der Arzt scheint zufrieden. Eine Antwort auf Thiagos Frage gibt es aber leider nicht. Was zur Hölle stimmt nicht mit mir? Thiago ist platt. Leer. Ausgelaugt. Der Finaltraum ist für ihn ausgeträumt. Da sind wir wieder. Hallo Martin.
Hallo Esther.
Und wir haben im ersten Teil unserer Geschichte Thiago kennengelernt. Mhm. Thiago ist ein junger, begnadeter Basketballspieler. Er ist in Berlin aufgewachsen und er ist für sein Team der wertvollste Spieler. Und es ist davon die Rede, dass man sich auf ihn immer verlassen kann, aber eben nicht auf seine Konstitution, weil er so oft krank ist.
Ja.
So, jetzt möchte ich gerne auf unser größtes Stoffwechselorgan eingehen, nämlich unsere Haut, unsere Verpackung. Und man kann da so leicht drüber weggehen. In der Geschichte ist kurz die Rede davon, dass er rissige Mundwinkel hat. Das ist was, was ganz häufig vorkommt. Und das kann aber ein sehr klares Zeichen sein für verschiedene Erkrankungen. Uns unsere Haut so oft und ja auch so klar und eindeutig und ja auch so oft so frühzeitig Zeichen sendet für etwas, das ganz klar in unserem Körper schiefläuft. Möchtest du?
Mhm. Also die Haut ist ja wirklich einer der wunderbarsten Organe, muss man ja sagen. Unsere Haut ist ja wie eine Schutzmauer, die hält ja Feuchtigkeit im Körper und schützt uns vor Keimen, vor Kälte, Schmutz und Reizstoffen. Und wenn halt die Mauer trocken wird, spröde oder beschädigt ist, entsteht halt das Problem, dass wir kleine bis tiefe Risse auch entwickeln in der Haut. Und das kann dann unangenehm, schmerzhaft oder auch entzündet sein, die Haut. Wir können ja mal einfach über das Thema sprechen. Was sind denn die Hauptursachen auch für rissige Haut?
Mhm. Rissige, trockene Haut, ja, sehr gerne. Das ist
überhaupt ein Thema, was ja viele, viele Menschen auch betrifft.
Oh ja, die Apotheken sind voll mit Hautlotionen über Panthenol, Urea und you name it. Wir haben Hautprobleme.
Ja.
Und wir wissen viel zu wenig. Ja.
Ja, was sind denn die Hauptursachen für rissige Haut? Vielleicht erstmal fangen wir damit an. Thema trockene Luft und Kälte vielleicht.
Ja.
Also im Winter ist ja die Luft draußen kalt und trocken insbesondere. Drinnen sorgt dann die Heizungsluft für noch mehr Trockenheit. Und dadurch verliert halt die Haut sehr viel Feuchtigkeit. Und dadurch wird sie halt spröde, spannt und reißt.
Mhm.
Das ist ein Thema.
Das sind jetzt mal äußere Faktoren. Mhm.
Genau. Dann das Thema zu häufiges Waschen oder aggressive Reinigungsmittel. Das habe ich zum Beispiel auch häufig immer als Problem in der Praxis, wenn du die Desinfektionsmittel dann auf der Haut hast.
Ne? Was also, du ja musst.
Ja, genau.
Und was viele müssen.
Genau, und dann häufiges Händewaschen oder auch Duschen, zum Beispiel mit heißem Wasser und Seife, wäscht natürlich die natürlichen Fette der Haut weg.
Mhm.
Und ohne diese schützende Fettschicht trocknet dann die Haut aus und wird empfindlich und rissig wieder.
Was die so oft propagierte ein- bis zweimalige Dusche und die so beworbene, also Produktwerbung, doch deutlich in Frage stellt, oder?
Ich denke ja. Also man muss halt auch diesen natürlichen Schutzfilm der Haut beibehalten und deswegen auch gerade im medizinischen Sektor diese rückfettenden Creme nach Desinfektion beispielsweise sind ja auch super wichtig, um einfach die Haut gesund zu halten.
Und ihre Funktion zu erhalten, ja, das ist vollkommen recht.
Und wenn man bei dem Thema ist, ist man dann auch wieder bei dem Thema falsche oder fehlende Pflege der Haut. Also wer seine Haut nicht regelmäßig eincremt, vor allen Dingen im Winter oder nach dem Duschen, riskiert dann halt auch insbesondere dieses Austrocknen und dieses Reißen der Haut.
Mhm.
Und da spielen insbesondere auch so Pflegeprodukte mit Alkohol, Parfüm und reizende Zusatzstoffe eine Rolle, die halt auch diese Hautbarrieren dann stören können.
Alkohol trocknet aus. Im Parfüm sind oft Stoffe, die man gar nicht im Organismus haben möchte. Und man muss einfach sich immer wieder vorstellen, man muss wissen, die Haut schützt von außen, aber sie nimmt auch auf.
Ja.
Also Wirkstoffe, die wir auf die Haut geben, gehen in unseren Organismus über. Dieses unglaubliche Organ kann das und tut es. Und wenn wir sie nicht davor schützen, dann...
Kennst du dieses Thema, diese Putzfrauenhände?
Oh ja, das kenne ich aus meinem persönlichen Leben tatsächlich. Und Putzfrauenhände, also wir wollen jetzt hier nicht Gefahr laufen, irgendjemanden zu diskreditieren.
Genau.
Dieser Begriff wird aber tatsächlich gerade in eurem Umfeld genutzt. Es sind keine Reinigungskrafthände, sondern einfach die
Menschen, die häufiger putzen.
Genau.
Also mit Chemikalien, mit Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln in Kontakt kommen und dadurch halt, also mit den aggressiven Stoffen in Kontakt kommen und dadurch dann halt auch die Hautbarriere schädigen.
Schädigen bis hin zu, also wunde Hände, offene Hände, rissige Hände und zum Teil wirklich irreversible Schäden anrichten, die keiner mehr wieder gut machen kann. So, wir haben jetzt über äußere Faktoren gesprochen. Es gibt aber natürlich innere Faktoren und es gibt auch einfach Menschen, so wie mich, mit von Natur aus trockener Haut.
Genau, und da kommen wir dann halt zum Thema der Hautkrankheiten vor allen Dingen auch.
Mhm.
Was ist das? Neurodermitis beispielsweise.
Psoriasis.
Genau, die Schuppenflechte. Dann auch Thema einfache Ekzeme, ne?
Mhm.
Die führen oft zu rissiger und juckender Haut vor allen Dingen. Auch zum Beispiel Fußpilz kann an den Zehen zu rissiger Haut auch führen.
Oh ja.
Ne, und bei Diabetes, auch ganz wichtig, Volkskrankheit, ne, neigt die Haut zur Austrocknung, besonders an den Füßen und den Unterschenkeln.
Diabetikerfüße,
ne? Ja, ja. Und was gehört noch dazu? Thema Alter.
Ne? Oh ja, natürlich.
Also
das Alter bringt trockene Haut.
Ja, die Haut produziert immer weniger Fett im Alter und speichert weniger Feuchtigkeit dadurch dann auch. Ne? Daher ist die rissige Haut bei Seniorinnen besonders häufig.
Mhm. Ich wollte nochmal zurück zu Diabetes und einfach nochmal daran erinnern, wirklich jeder Diabetiker hat das Recht und sollte es in Anspruch nehmen auf podologische Versorgung. Mhm. Diabetikerpraxen sind vereint mit podologischen Praxen, die auf Diabetikerfüße spezialisiert sind.
Und dann noch ein Hinweis, Flüssigkeitsmangel. Ja, also wer zu wenig trinkt, bekommt auch von innen trockene Haut. Ne? Also Wasser ist wichtig für die Hautelastizität und auch zur Regeneration der Haut. Deswegen immer auf den Flüssigkeitshaushalt auch hier achten. Typische Stellen für rissige Haut, auch gerade jetzt hinsichtlich dieses Falls. Mhm. Also wir haben jetzt gerade viel über Hände natürlich gesprochen, also häufiges Waschen, viel Kontakt mit Wasser, Chemikalien, den Lippen natürlich auch. Ne? Mhm. Da sind ja keine Talgdrüsen.
Genau.
Und deswegen ist das auch empfindlich gegen Kälte und Trockenheit. Man wundert sich dann auch im Winter, warum reißt die Lippe so dann besonders ein. Dann Thema Fersen und Füße. Also warum? Hohe Belastung haben wir da.
Ja.
Oft trockene und die dicke Hornhaut, die da drauf sitzt und deswegen auch vermehrt
Risse dort auftauchen können, weil sie. Mh.
Ja, und dann halt Ellenbogen, Knie. Auch hier wenig Talgdrüsen, viel Reibung natürlich auch durch die Bewegung.
Weshalb auch dort Neurodermitis und Psoriasis dann am häufigsten vorkommt an diesen Stellen, ne? Weil die Haut dort am anfälligsten ist.
Ja, aber nochmal auch zu dem Einrissen, die typischen Ragaden. Also
Ragaden, das ist das Wort. Mundwinkelragaden.
Ja, das sind kleine, also spaltförmige Einrisse in der Haut oder den Schleimhäuten, die dann häufig sehr schmerzhaft vor allen Dingen auch sind, weil sie oft an beweglichen und empfindlichen Stellen auftreten. Also zum Beispiel in der Lippe, im Mundwinkel insbesondere, aber auch an Fersen oder Händen. Dann gibt es auch zum Beispiel an ganz unangenehmen Stellen, also die Analfissur, die eine Rolle spielt. Und bei Frauen halt insbesondere an den Brustwarzen, zum Beispiel beim Stillen, also wenn das einreißt. Also ich kann mir das nur vorstellen, weil das wird wahrscheinlich auch relativ schmerzhaft dann sein.
Sehr schmerzhaft. Und
deswegen dieses Thema Ragaden wollten wir unbedingt nochmal ansprechen, weil die entstehen ja insbesondere durch die trockene, spröde Haut. Wenn die Haut zu trocken oder rissig ist, kann sie dann bei Bewegung oder auch Spannung dann einreißen.
Weil sie ihre Elastizität vollkommen verloren hat und natürlich auch ihre Schutzbarriere. Aber sage diese Mundwinkelragaden, auch das ist etwas, da denkt man immer, es hätte sich schon bereits so rumgesprochen und dann ist es aber eben doch nicht so, weil dann jemand doch sagt, oh, ich habe eingerissene Mundwinkel, die wollen partout nicht heilen, ich creme und creme. Und irgendjemand, sei es gerade im Bus ausgesprochen worden, ruft von hinten Eisenmangel.
Ja, genau. Oder Vitamin B2-Mangel, also genau. Das sogenannte Riboflavin. Mhm. Ne?
Oder auch Zink, ne?
Oder Zinkmangel, ne? Das kann die Wundheilung stören und auch die Risse begünstigen dann. Ja, das stimmt.
Also das sind zumindest mal drei Eckpfeiler: Vitamin, Eisen, Zink.
Genau, wenn man das gecheckt hat und das alles in Ordnung sind, also gibt es halt noch das Thema der Infektion oder Entzündung, die eine Rolle spielen. Also Pilze oder Bakterien, zum Beispiel an den Mundwinkeln, können die Haut aufweichen und das lässt sie dann leichter auch einreißen. Und auch die Ekzeme zum Beispiel oder Schuppenflechte begünstigen ebenfalls Ragaden. Ne? Also das sind so das Thema der Entzündung, aber auch.
Aber die Frage stellt sich, was war zuerst, der Mangel oder der Pilz? Mhm. Der Mangel oder die Infektion?
Spannend. Ne?
Also die Haut, ich möchte mich so gerne mit dir nochmal,
aber eben wir gehen noch nicht raus, weil wir wollen ja noch ein paar Tipps geben. Ne? Was hilft bei Ragaden? Feuchtigkeit und Fett, zum Beispiel Salben mit Dexpanthenol, Zink, Ringelblume, zum Beispiel übrigens auch. Oder Urea.
Ja.
Dann natürlich die Ursachen behandeln, also Infektionen behandeln, Antimykotikum, bei Pilzbefall. Das sollte man auch behandeln, weil sonst reißt das immer wieder ein. Und insbesondere der Schutz der betroffenen Stellen. Man kann da auch durchaus dann Pflaster mal draufsetzen für eine Zeit oder Handschuhe oder Thema Lippenpflege, ne? Dass man immer guckt, dass man das möglichst dann auch eingreift, behandelt, damit es dann einfach besser wird.
Und Nährstoffmangel abklären, besonders Eisen, Vitamin B2, B3, B12 oder Zink.
Ganz genau.
Ob Thiago Mangelerscheinungen hat, das lernen wir vielleicht jetzt im zweiten Teil. Den Samstag verbringt Thiago auf der Couch. Am Sonntag des Finales schleicht er sich in die Halle und sieht seinem Team dabei zu, wie es chancenlos mit 20 Punkten untergeht. So verheißungsvoll der Sommer begann, so jäh und unbarmherzig ist nun sein Ende. Seit dem Zusammenbruch in der Halle ist Thiago nicht mehr auf die Beine gekommen. Erst ein Infekt, dann der nächste. Kaum sind die Atemwege frei, tauchen Entzündungen in der Mundhöhle auf, die selbst das Essen zur Tortur machen. Unaufhaltsam treibt der kalte Ostwind den November in die Straßenschluchten der Hauptstadt. Ein Monat, der selbst Gesunden zusetzen kann. Für Thiago bedeutet er eine schleichende Demontage. Sein Körper scheint außer Kontrolle geraten zu sein. Er ist reizbar, überfordert, chronisch müde. Die Nebenhöhlen waren auch wieder einmal dicht und seine Lunge rasselte. Er liegt tagelang nur auf der Couch, trinkt Tee und schaut YouTube-Videos. Für Bücher reicht seine Konzentration nicht mehr. Wenn Carla ihn gegen Abend in der WG besucht, kümmert sie sich um ihn. Außerdem besucht Marcel ihn regelmäßig. Sie sprechen dann über Basketball. Und so sehr es Thiago von seinem miserablen Zustand ablenkt, so sehr führt es ihm auch vor Augen, wie weit er gerade von seinem Sport, von seinem Leben entfernt ist. Alle paar Tage kommen auch seine Eltern aus Schöneberg vorbei, mit Suppe und stummer Sorge um den einzigen Sohn als Gastgeschenk. Ein Umstand, den Thiago mit einem schiefen Lächeln und einem »Passt schon, ist nur Berlin im November« quittiert. Doch in Wirklichkeit ist er kaputt, tief erschöpft, nicht nur körperlich. Es ist, als hätte sich ein dichter, grauer Nebel um seine Wahrnehmung gelegt. Alles ist verlangsamt, träge und deformiert. Die Tage vergehen auf die immer gleiche, triste Weise, Woche um Woche. Weihnachten verbringt er bei Carlas Eltern in Gotha, was zumindest einen temporären Tapetenwechsel bedeutet. Zu Carlas Vater hatte er von Anfang an einen guten Draht, und so schrauben sie in seiner Doppelgarage 2 Tage lang an dessen alten Volvo herum. Mitte Januar sitzt Thiago wieder mit Igor im Zentrum für experimentelle Medizin, als ein Kommilitone, der seine Leidenschaft für Daten teilt, beiläufig einen Satz sagt, der Thiago unerwartet hart trifft. »Weißt du noch, wie Magic Johnson plötzlich raus war damals? Ein High-Performer, so kerngesund, so fit und dann, boom, HIV.« Thiago erstarrte. Marcel hatte ihm früher oft von Magic Johnson erzählt. Thiago erstarrte nicht, weil er sich angesprochen fühlte, sondern weil sein Körper es tat, ohne ihn zu fragen. Noch am selben Abend googelte Thiago. Was testet man, wenn man ständig krank ist? Die Liste war lang. Vitamine, Autoimmunwerte, HIV. Der Gedanke irritierte ihn und ließ ihn nicht mehr los. Er klickt sich durch Forenbeiträge, liest Berichte über seltene Immundefekte, über monatelange Irrfahrten durch Arztpraxen, über Betroffene, die sich jahrelang unverstanden fühlten. Ein erschreckend vertrauter Sound schwingt in all diesen Geschichten mit. Es war nicht mehr nur ein Verdacht. Es war das Echo eines Musters, das er selbst durchlebte. 2 Tage später sitzt er im Wartezimmer seiner Hausärztin in Schöneberg. Die Praxis kennt er gut. Zu gut. Die Arzthelferin lächelt schwach. Na, wieder Erkältung? Thiago zuckt mit den Schultern. Vielleicht dieses Mal was Größeres. Im Sprechzimmer formuliert er es vorsichtig. Ich habe das Gefühl, mein Immunsystem spielt nicht mit. Ich komme nicht mehr richtig auf die Beine. Die Ärztin, eine zurückhaltende Frau Anfang 50, hört ruhig zu. Wir machen ein großes Blutbild, testen auf Mangelernährung, Entzündungswerte und schauen uns noch ein paar Marker mehr an. Ich würde das wirklich gern einmal vernünftig abklären. Und wenn Sie möchten, HIV auch? Thiago zögert. Plötzlich war Magic wieder da, im legendären Trikot der LA Lakers. Aber HIV einfach so? Ohne ausschweifende Sexpartys? Das würde ihm doch sehr unfair vorkommen. Dann denkt er für einen Moment an die Bluttransfusionen damals, nach dem Fahrradunfall. Sie hatten ihm das Leben gerettet. Würde sich sein Schicksal nun ins genaue Gegenteil drehen? Thiago nickt der Ärztin Matt zu. Ja, machen Sie. In den folgenden Tagen geht es ihm schlechter. Die Erschöpfung wird tiefer, beinahe lähmend. Selbst kurze Wege strengen Thiago an. Er verlässt kaum noch das Bett. Denn selbst der Weg zur Couch stellt eine nicht zu bewältigende Kraftanstrengung dar. Carla spricht wenig, aber ihre Blicke verraten mehr Angst, als sie sich anmerken lässt. Auch Marcel, Thiagos Vorbild und väterlicher Freund, wird immer stiller. 2 Tage später sind die Ergebnisse da. Die Ärztin sitzt ihm gegenüber am Schreibtisch und hält einen Ausdruck mit Werten in der Hand. Nichts Dramatisches, sagt sie, aber dennoch gibt es Auffälligkeiten. Sie zeigt mit ihrem Kugelschreiber auf einen gelb gekennzeichneten Wert. Ihr CD4-CD8-Quotient ist unterhalb des Normalbereichs. Nicht alarmierend, aber äußerst ungewöhnlich für ihr Alter und ihren Gesundheitszustand. Was heißt das, fragt Thiago. Nur, dass wir da noch einmal genauer hinschauen müssen. Es folgten weitere Tests auf den Epstein-Barr-Virus, Zytomegalie, eine Lymphozytentypisierung wird durchgeführt und Genpanel-Diagnostik eingesetzt. Ganz schön viel Aufwand für nicht alarmierend, dachte sich Thiago. Aber alles blieb nach Abschluss der unterschiedlichen Tests und diagnostischen Verfahren diffus. Denn auch sämtliche neu gewonnenen Parameter bewegten sich im Graubereich. Irgendetwas stimmte nicht, das war glasklar. Aber nichts war eindeutig genug, um eine verbindliche Diagnose zu stellen. In dieser Phase war Thiago nicht mehr als die tragische Figur in seiner eigenen Geschichte. Also wurde er selbst aktiv. Er vergrub sich in medizinische Artikel, fragte Igor um Hilfe und las sich ein in Themen wie T-Zell-Dysregulation, chronische Immunaktivierung und retrovirale Restlast. Immer wieder stieß er auf Einzelfälle, seltene Syndrome, unbestätigte Hypothesen. Ein Nieselregen an Möglichkeiten, keine davon erstrebenswert. Es war ein Artikel über ein immunologisches Studienprojekt an der Charité, das Thiago aufhorchen ließ. In dem Projekt ging es um chronische Entzündungsprozesse bei Leistungssportlern und das Beste, es wurden Probanden ohne oder mit unklarer Diagnose gesucht. Ein Dunking des Schicksals. War das wie bei ihrem Sieg gegen Bernau, die Chance, das Spiel in letzter Sekunde zu seinen Gunsten zu drehen? Ja, verschärfen sich Thiagos Beschwerden zunehmend und er ist eigentlich dauerhaft von nicht abklingenden Infekten geplagt. Mhm. Und verbleibt nur mehr auf dem Sofa, weiß nicht, was mit ihm los ist. Er geht erneut zum Arzt und dann bei der Eigenrecherche tauchen dann eben auch ja, Diagnosegespenster auf, wie zum Beispiel HIV. Eigentlich ja auch naheliegend, jetzt in Thiagos Fall, der von sich selbst zu berichten weiß, dass eigentlich seine Biografie nicht zu dieser Infektion passt, aber bei näherer Draufschau eben eine Bluttransfusion einfällt, die er benötigt hat nach einem schweren Fahrradunfall. So, jetzt frage ich dich, bietet uns das die Möglichkeit, mal näher auf die Risiken von Bluttransfusionen einzugehen? Mhm. Denn dieses Risiko verunreinigtes Blut oder infektiöses Blut zu bekommen, besteht ja.
Ja, definitiv. Es gibt eine ganze Latte an Risiken, die es bei der Bluttransfusion halt gibt. Mhm. Zuvor muss man sagen, Bluttransfusionen sind ja heute sehr sicher, ne? Da das Spenderblut in Deutschland und vor allen Dingen auch in Gesamteuropa eigentlich streng kontrolliert und auch getestet wird.
Und mehrfach.
Aber wie bei jeder medizinischen Maßnahme gibt es natürlich auch mögliche Nebenwirkungen und auch Komplikationen, die auftreten können. Mhm. Vielleicht Thema Unverträglichkeitsreaktion an erster Stelle. Also bei der Gabe schon der Bluttransfusion, weil das Immunsystem erkennt das fremde Blut als nicht passen zum Beispiel.
Was an der falschen Blutgruppe liegen kann.
Genau, wenn man da nicht drauf aufachtet. Deswegen gibt es ja auch diese sogenannten Bedside-Tests, wo man dann halt direkt am Krankenbett auch die Bluttransfusion quasi mit einer Probe des Patienten auch vergleicht und guckt, ob das wirklich matcht.
Ach so, das wusste ich gar nicht. Kannst du mir das erklären?
Wie diese Tests funktionieren, oder was meinst du?
Ja.
Also, was passiert? Wir haben auf der einen Seite das Spenderblut, also die Bluttrans, wie soll man das
den
sagen?
Blutbeutel.
Den Blutbeutel. Und wir nehmen beim Patienten einmal Blut ab. Es gibt bestimmte Testkits mit so kleinen Feldern. Auf die wird dann das Blut des Patienten einmal aufgebracht und dann wird ein bisschen was auch aus der Probe, die zu verabreichen ist, gegeben und man guckt, ob das plottet. Also ob das
konguliert.
Genau. Und wenn das der Fall ist, ist dann nicht gut. Und da, also man hat dann einmal der Test, wie es sein sollte. Einmal den Test im Vergleich, wie das aussieht, wenn es nicht passt. Also man hat quasi verschiedene Sicherheitsfaktoren, die dahinter stehen.
Großartig. Du, das nimmt garantiert ganz vielen den immer wiederkehrenden Gedanken, oh mein Gott, wenn was passiert. Toll. Wusste ich nicht, dass es das gibt.
Genau, also wir haben gesprochen über die Unverträglichkeitsreaktion. Dann treten halt Symptome dann auf wie Fieber, Schüttelfrost, Juckreiz, Ausschlag. Ne? Bei der Gabe dann, wenn es falsch ist.
Wird.
Das ist selten, aber dann, wenn es passiert, halt auch sehr schwerwiegend. Dann treten halt Kreislaufprobleme, Atemnot auf. Ist lebensgefährlich dann auch, wenn man dann auf diese, auf das Blut des Spenders quasi reagiert. Ne? Das kommt dank moderner Kontrollsysteme extrem selten vor. Also man spricht von 1 zu 1 Million Betroffener. Das ist also wirklich selten. Aber es kommt halt durchaus vor, auch insbesondere, wenn man nicht darauf achtet, wenn man nicht die Tests entsprechend macht. Also es ist dann meistens dann auch menschliches Versagen, was dann eine Rolle spielt. Dann Thema Infektionsrisiken, also gerade hier in dem Fall
übertragene
natürlich.
Infektionen.
Übertragene. HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, also ist theoretisch möglich, aber extrem selten. Also unter 1 zu mehreren Millionen.
Großartig.
Na? Und du hast es vorhin ja schon gesagt, das Blut wird ja mehrfach getestet und das Risiko ist damit heute sehr, sehr gering.
Und trotzdem haben wir es mit Thiago oder mit allen Patienten, über die wir hier berichten, mit welchen zu tun, die irgendetwas 1 zu mehreren Millionen haben an Erkrankung.
Ganz genau. Sagt dir das Thema Eisenüberladung was?
Ich habe dir das nie erzählt. Ich habe mal eine Eiseninfusion bekommen und wäre fast daran verstorben.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das eine Eisenüberladung war oder eine Reaktion darauf. Es kam zu einer, ich habe den Arzt noch im Ohr, eigentlich ein englischer Begriff, Versteinerung auf Deutsch. Ich habe das nicht so gut vertragen. Aber vielleicht ist das was anderes. Ich weiß, dass Eiseninfusionen aber risikobehaftet sind. Seitdem. Aber was ist Eisenüberladung?
Bei der Eisenüberladung ist es halt so, wenn du mehrere Transfusionen bekommen hast, also bei vielen Transfusionen, zum Beispiel bei chronischen Blutkrankheiten, kann sich halt zu viel Eisen im Körper ansammeln und zu Organschäden führen. Und dann ist halt eine entsprechende Eisenausleitungstherapie dann notwendig. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, einfach zu wissen. Was du gerade erzählt hast, häufig sind halt bei Eisentransfusionen auch diese allergischen Reaktionen. Vermutlich war das bei dir eine allergische Reaktion. Also es gibt ja die leichten Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Schwindel, Übelkeit. Das ist nicht selten, aber meistens dann auch harmlos. Aber es gibt halt auch die schweren allergischen Reaktionen. Die habe ich halt schon 2-mal auch in der Praxis erlebt. Deswegen bin ich halt auch ganz vorsichtig bei der Indikation von Eiseninfusion. Ne? Weil diese schweren allergischen Reaktionen können dann bis zum allergischen anaphylaktischen Schock dann führen, sind extrem selten, aber möglich. Mhm. Und das muss dann wirklich auch richtig ernst genommen werden, ne?
Ja, wir nehmen hier alles ernst. Es geht ja um ein ernstes Thema.
Sowieso.
Bluttransfusionen können ja auch das Immunsystem beeinflussen, oder? Mhm. Und überhaupt das Risiko für Infektionen und Wundheilungsstörungen erhöhen. Wodurch kommt das?
Also meinst du jetzt die Immunreaktion gegen das Spenderblut oder?
Nee, dass das Immunsystem titscht nach einer Transfusion. Also dass das Immunsystem extrem empfindlich reagiert oder überreagiert.
Ja, also das Immunsystem schützt ja unseren Körper, vor allem was fremd ist und erkennt ja auch, was fremd ist im Körper, also zum Beispiel Bakterien, Viren, aber auch fremde Blutzellen natürlich. Mhm. Und bei einer Bluttransfusion bekommt der Körper Zellen oder Bestandteile eines anderen Menschen. Mhm. Deshalb prüft das Immunsystem genau, ob diese Blutbestandteile passen oder nicht. Mhm. Ja, es gibt ja auch die Bildung von Antikörpern. Also eine Sensibilisierung, also wenn man öfter fremdes Blut bekommt, kann das Immunsystem dauerhaft Antikörper gegen bestimmte Merkmale auf Blutkörperchen bilden. Mhm. Das kann spätere Transfusionen dann auch komplizierter machen, weil das Blut dann seltener kompatibel ist. Mhm. Besonders wichtig bei Frauen mit Kinderwunsch. Ne? Antikörper können in der Schwangerschaft dem Baby auch schaden.
Oh ja.
Das ist ein Thema. Und dann halt auch Abwehrreaktionen gegen weiße Blutkörperchen. Also in manchen Fällen wird das Spenderblut vorab Leukozyten depletiert, heißt das. Also das heißt, weiße Blutkörperchen werden entfernt, um Immunreaktionen zu verhindern. Mhm. Ne, das ist zum Beispiel Standard bei vielen Transfusionen mittlerweile. Und dann das, was du gefragt hast, also Immunschwäche durch Transfusion. Kurzfristig muss man sagen, nein. Ne? Eine Transfusion schwächt das Immunsystem in der Regel nicht. Sie wird oft dann bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem gegeben, zum Beispiel bei Krebs oder chronischen Erkrankungen zur Unterstützung. Langfristig muss man sagen, gibt es Hinweise, dass viele Transfusionen, zum Beispiel bei Tumorpatienten, das Immunsystem leicht beeinflussen können. Also das ist dann die transfusionsassoziierte Immunsuppression. Nennt man das, ne? Das ist aber auch medizinisch umstritten, muss man sagen.
Mhm, gut. Dann wären für mich jetzt alle Unklarheiten geklärt. Wollen wir in den dritten Akt hören?
Sehr gerne. Ich bin gespannt.
Ein später Nachmittag in Berlin. Dunkleres Grau mischt sich ins Hellere. Thiago sitzt mit Igor in der Uni-Cafeteria, ein fast groteskes Gebäude, das wie ein havariertes Raumschiff auf dem Campus liegt, mit einem Ausdruck von angespannter Entschlossenheit auf seinem Gesicht. Zwischen den beiden liegt ein zerknitterter Ausdruck eines medizinischen Fachartikels. »Das ist verrückt«, sagt Igor und schaut auf die hervorgehobenen Passagen. »Ich kenne tatsächlich jemanden in diesem Projekt. Jonas, Immunologe an der Charité. Er ist spezialisiert auf postvirale Syndrome bei Leistungssportlern. Die machen da in einem Projekt namens Reset einiges in diese Richtung. Willst du den Kontakt?« Thiago nickt wortlos. Es ist mehr ein Reflex als eine bewusste Entscheidung. Zwei Tage später sitzt er in einem fensterlosen Raum im legendären Mäusebunker. Neonlicht, Kaffee, Papierstapel. Dr. Jonas Hellinger, Anfang 40, wacher Blick, analytisch, aber mit Empathie studiert aufmerksam Thiagos Patientenakte. Ihr Fall ist ungewöhnlich. Kein HIV, kein klassisches Epstein-Barr-Syndrom, aber das Immunsystem ist dauerhaft im Alarmzustand. Keine klare Ursache, aber ein unverkennbares Muster. Er dreht den Monitor zu Thiago. Ein Dossier öffnet sich. Fotos, Labordaten. Dieser Fall hier, ein Leichtathlet aus Recife, Brasilien. Ähnliche Symptome, chronisch erschöpft, neurologische Störungen, Autoimmunreaktionen. Kam nach einer fiebrigen Infektion zurück und wurde nicht wieder richtig gesund. Karriereende, bitter. Der Mann hätte bei Olympia Gold gewinnen können. Der Fall wurde nie publiziert. Wir haben die Unterlagen über einen informellen Austausch mit dem Hospital Das Klinikas in Sao Paulo bekommen. Kurzer Dienstweg, weil die Geschichte so bizarr und selten ist. Thiago liest stumm die Notizen. Er kennt medizinische Begriffe, die aber nicht sinnbringend zuordnen kann. Aber er spürt, es ist real. Wir sehen sowas bei bestimmten HLA-Genvarianten, vor allem bei Menschen mit indigener oder gemischter Abstammung. Das Immunsystem erkennt Virusfragmente und hört dann nie wieder auf zu feuern. Abends in der alten Turnhalle trainiert Thiago. Unfokussiert, uninspiriert, abgelenkt. Marcel winkt ihn von der Seitenlinie zu sich und schaut ihn an. Mir kam noch ein Point Guard in den Sinn, lange vor deiner Zeit. Der war dauerkrank nach Dengue. Jahre später kam raus, ein Gendefekt über die mütterliche Linie. Die kam aus dem Sertão in Nordostbrasilien. Thiago wird blass. Meine Oma kam auch aus. Er bricht den Satz ab. Noch am gleichen Abend telefoniert er mit seinem Vater. Papa, erinnerst du dich an dieses Fieber damals in den 80ern? Sein Vater schweigt lange. Dann spricht er ruhig und langsam. Wir nannten es Febre Fantasma, Geisterfieber. Alle hatten es. Hoher Puls, Gliederschmerzen, Fieber. Keiner wusste, was es war. Aber manche sind nie wieder ganz gesund geworden. Müde, unkonzentriert, gereizt für den Rest ihrer Tage. Und die Behörden? Zu wenige Fälle, 80er, wie gesagt, zu arm, zu weit weg von Rio. Schon am nächsten Tag berichtet Thiago Dr. Hellinger von dem Telefonat mit seinem Vater. Der Arzt hört konzentriert zu. Ins Schwarze, murmelt er. Es könnte wirklich ein tropisches Virus gewesen sein, ein Arbovirus oder ein unentdeckter Flavivirusstamm. Wenn sich das Virus bei bestimmten Genprofilen im Körper festsetzt, dann wird das Immunsystem ohne Gnade und unermüdlich attackiert. Er tippt etwas in seinen Rechner. Ich werde Ihr Blut auf persistente virale Fragmente untersuchen und eine HLA-Typisierung veranlassen. Das dauert, aber wenn wir so etwas finden, dann haben Sie wenigstens Gewissheit. Thiago lehnt sich zurück. Kein Happy End, noch nicht. Aber eine Spur, eine Richtung. Ein dünnes Fundament, auf dem man stehen kann. 2 Wochen später klingelt Thiagos Telefon, als er in der Uni-Cafeteria sitzt. Dr. Jonas Hellinger höchstpersönlich, denkt er und erschrickt kurz. Dann atmet er tief durch und nimmt das Gespräch an. Hi, wir haben die letzten Befunde jetzt vorliegen und das Bild ist nun sehr viel klarer. Ich habe noch einmal Rücksprache mit 2 Kolleginnen aus der Tropenmedizin und der Neurologie gehalten. Außerdem haben die Freunde aus der Klinik in Sao Paulo helfen können. Unser Verdacht auf eine Flavivirus-Infektion hat sich bestätigt. Ihr Immunsystem hat deutliche Antikörper gegen das Virus aufgebaut. Bei Ihnen handelt es sich um das Dengue-Virus. Das erklärt die Symptome, die Sie entwickelt haben. Die anhaltenden Kopfschmerzen, die kognitive Verlangsamung, die episodischen Sehstörungen. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer primären Immunstörung infolge einer Virusinfektion. Klingt sperrig, ich weiß. Es liegt eine postinfektiöse neuroinflammatorische Reaktion vor. Ihr Körper hat die akute Virusinfektion überstanden, aber das zentrale Nervensystem ist in eine Art chronische Alarmbereitschaft geraten. Dieser Zustand der Autoimmunität führt dazu, dass Ihr Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Strukturen als fremd erkennt und angreift. Das kann zu einer Vielzahl von Autoimmunerkrankungen führen, die verschiedene Organe und Gewebe betreffen können. In Ihrem Fall kein ungewöhnlicher Verlauf bei Dengue, wenn das Virus unbemerkt eingeschleppt wurde. Die gute Nachricht, wir wissen jetzt, womit wir es zu tun haben. Und wir werden die Entzündungsreaktion gezielt behandeln und das Immunsystem modulieren. Das braucht Zeit, aber die Prognose ist gut. Ich möchte Sie kommende Woche noch einmal persönlich sehen. Dann besprechen wir die bevorstehende Therapie im Detail. Das Timeout dauert an. Aber das Spiel ist nicht aus, denkt Thiago. Und er muss lächeln. So, im letzten Akt kommt Licht ins Dunkel und es wird eine passende Diagnose gefunden, und zwar der primäre Immundefekt. Mhm. Etwas, was, glaube ich, am Ende dann doch in den heutigen Zeiten gar nicht so rar mehr ist, aber den wir vielleicht überhaupt erstmal jetzt erklären, beziehungsweise du erklärst den uns.
Also eine primäre Immunstörung oder primärer Immundefekt bedeutet, dass das Abwehrsystem des Körpers von Geburt an geschwächt oder fehlerhaft ist. Ne? Mhm. Das Immunsystem funktioniert also nicht wie es sollte, weil ein Teil davon fehlt oder gar nicht richtig arbeitet.
Und dieser Defekt oder diese Störung ist genetisch bedingt?
Genau, es handelt sich um eine angeborene, meist genetisch bedingte Erkrankung. Keine erworbene Schwäche, wie zum Beispiel bei HIV, Krebs oder wenn du Medikamente zum Beispiel einnehmen würdest. Ne? Mhm. Vielleicht aber nochmal wichtig, die Begriffe zu klären. Also wir haben das Immunsystem ja, also die körpereigene Abwehr gegen Keime, Viren, Pilze und auch Krebszellen. Mhm. Dann haben wir den Immundefekt. Da also eine oder mehrere Abwehrfunktionen fehlen oder sind gestört, das macht den Immundefekt aus. Dann das Thema nochmal primär, also angeboren. Oft genetisch bedingt. Mhm. Im Vergleich zu sekundär, also was erworben wäre, zum Beispiel durch Medikamente oder durch bestimmte Erkrankungen. Ne?
Okay, im Laufe des Lebens dann. Und dieser primäre angeborene Defekt ist erstmal die Erklärung für Thiagos Infektanfälligkeit, weil das Immunsystem eben nicht adäquat wirklich auf äußere Erreger, auf Eindringlinge reagieren kann.
Genau, also viele Betroffene haben ja jahrelang unspezifische Beschwerden, bis dann die Diagnose auch gestellt werden kann. Da gibt es auch so typische Warnzeichen, ne, die wir ja auch bei Thiago gesehen haben. Also häufige, schwere oder ungewöhnliche Infektionen, zum Beispiel mehr als 4 bis 6 Antibiotikatherapien auch pro Jahr, das kommt häufig bei diesen Patienten vor.
Dass diese Infekte so stark
sind, dass sie behandelt werden müssen immer wieder. Mhm. Auch die langen Krankheitsverläufe, also wenn man lange braucht, bis man sich wieder regeneriert hat von einer Infektionserkrankung zum Beispiel. Wir haben auch Infekte mit seltenen Erregern, die häufig vorkommen. Auch eine schlechte Heilung oder wiederkehrende Entzündung, zum Beispiel Lungenentzündung, Mittelohrentzündung oder Nebenhöhlenentzündung. Ne, diese chronischen Geschichten dann vielleicht auch. Auch chronische Durchfälle, die auftreten können, wo sich dann auch wieder eine Mangelernährung herauskristallisiert, insbesondere auch bei Kindern. Mhm. Und halt auch das Thema der Autoimmunerkrankungen, die parallel auftreten können, mit Gelenkentzündung beispielsweise oder Blutarmut, die man bei diesen Patienten häufiger sieht. Dann aber auch Thema häufige Pilzerkrankung,
ja,
weil
wow.
da ist das Immunsystem ja auch gefordert.
Und überfordert.
Die Patienten haben häufig auch Warzen, die nicht verschwinden können beispielsweise.
Mhm.
Und wenn man jetzt das nochmal in das Kindesalter zurückprojiziert, also bei Kindern ist das besonders auffällig dann. Da gibt es dann manchmal auch Gedeihstörungen, also wo es dann nicht zu einem Wachstum oder auch zur Gewichtszunahme kommt im Kindesalter. Auch diese wiederholten Lungenentzündungen oder wiederkehrende Mittelohrentzündungen, das ist häufig ja bei Kindern. Das
ja.
hört man ja auch
ja.
nicht selten. Ne?
Eben,
und
also
auch,
bei Kindern ohne Defekt.
Und dann halt Pilzinfektion im Mund oder im Windelbereich auch. Also wenn das da auftritt im Windelbereich sehr häufig, dann muss man auch schon mal bei Kindern an so ein Thema denken.
Darf ich dich fragen, wie sich Impfungen zum Beispiel auswirken bei einem Kind mit einer primären Immunstörung?
Also es gibt da mehrere Punkte, die man da betrachten muss.
Ja.
Einmal das Thema, dass diese Kinder häufiger auch nicht den richtigen Impftiter aufbauen können. Also,
entschuldige, sag ganz kurz, Impftiter. Können wir das nochmal erklären?
Also wenn du dich impfen lässt, dann müssen halt Autoantikörper auch aufgebaut werden und diese Kinder bauen halt diese Autoantikörper dann auch dich wieder auf. Ne? Also das ist halt ein Problem. Also Kinder mit primären Immundefekt haben aber auch auf der anderen Seite ein höheres Risiko für Infektionskrankheiten. Deshalb ist auch der Impfschutz besonders wichtig bei den Kindern. Ne?
Aber besser, man weiß vorher um diesen Defekt.
Genau.
Denn
aber einige Impfstoffe, vor allen Dingen die Lebendimpfstoffe, können bei bestimmten Immundefekten gefährlich sein, weil das Immunsystem sie nicht unter Kontrolle bringen kann. Ne? Und deswegen muss man da halt gucken. Wenn man sich da bestimmte Dinge nochmal anguckt, bei den Totimpfstoffen, dazu gehört ja Tetanus, Diphtherie, Polio, Hepatitis B auch, Grippe gibt es als Totimpfstoff auch, Pneumokokken, oder auch diese mRNA-Impfstoffe bei Covid-19, die sind in der Regel eigentlich sicher. Die Lebendimpfstoffe, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Rotaviren, auch dieser intranasale Grippeimpfstoff, den es gibt.
Der ist auch Lebendimpfstoff.
Genau, der sollte nur bei milden primären Immundefekten eingesetzt werden. Bei schweren ist es gefährlich.
Da stellt sich bei mir natürlich sofort die Frage, ne? Die Impfungen werden so früh verabreicht. Wie früh kann ein Immundefekt überhaupt festgestellt werden? Haha. Schwierig, gordischer Knoten.
Das ist schwierig tatsächlich. Und das sieht man dann halt, wenn so Reaktionen auftreten oder beziehungsweise immer wiederkehrende Infekte auftreten. Das, was ich vorhin erzählt hatte, auch mit dem Mittelohrentzündung, Lungenentzündung. Also deswegen muss man da auch frühzeitig darauf gucken. Häufig fallen diese Patienten in dem Kindesalter einfach gar nicht auf, sondern das wird dann erst viel, viel später dann auch diagnostiziert, ne?
Weil es möglicherweise auch gar nicht in der Familiengeschichte aufgefallen ist, weil die kränkelnde Großmutter sozusagen eine vielleicht nicht lustige, aber anekdotische Lebensgeschichte
ja.
ist.
Ja.
Irre.
Also interessant ist ja, es gibt über 450 bekannte Formen von primären Immundefekten, also von mild bis lebensbedrohlich. Ne? Und Schätzungen gehen sogar davon aus, dass 100.000 bis 150.000 Betroffene in Deutschland leben. Das ist ja schon eine relativ hohe Anzahl von Betroffenen. Und die meisten werden nicht oder erst spät diagnostiziert.
Weil es so diffus ist.
Und ja, es
weil
ist eine hohe Dunkelziffer auch
ja,
dadurch.
Natürlich, irre. Und die ja, Infektanfälligkeit wird ja nur erstmal gar nicht als Krankheit festgestellt.
Ja, genau.
Das heißt, es muss eigentlich erst, wie in Thiagos Fall, muss es sich auf eine Art und Weise verschlimmern, beziehungsweise dann noch ein zusätzlicher Trigger oder eine wie in diesem Falle ja außergewöhnliche Infektion dazu kommen, damit es zu der Lüftung dieses Geheimnisses kommen kann.
Genau, und deswegen ist es halt auch total wichtig, da eine vernünftige Anamnese wieder zu machen, ne? Also Häufigkeit und Art der Infekte, dass man auch nochmal nach der familiären Häufung fragt, aber auch bei den Blutuntersuchungen dann beim Arzt guckt, Immunglobuline, also sind die Antikörper richtig da?
Ja.
Immunglobuline. Wie ist zum Beispiel auch die Lymphozytenzahl und die Verteilung der Lymphozyten, ne? Also als, um zu sehen, gibt es da halt so einen primären Immundefekt und halt die Impfantikörper. Ich hatte vorhin Autoantikörper gesagt, das sind aber die Impfantikörper,
okay.
Ne, die aufgebaut werden. Und dann kann man halt entsprechend spezielle Funktionstests machen, die dann auch in den spezialisierten Immunambulanzen dann durchgeführt werden. Und wenn man halt den Verdacht auf einen bestimmten Defekt hat, kann man dann auch genetisch danach suchen. Und das ist so die Abfolge. Interessant ist ja, dass man heutzutage auch ganz gut behandeln kann. Also es hängt natürlich von der Art des Immundefektes ab. Aber zum Beispiel ist es heute möglich, Immunglobulingaben zu machen. Also die kann man dann über die Vene geben, aber man kann sie mittlerweile auch subkutan, also unter die Haut spritzen. Das macht man halt bei Antikörpermangel. Und damit ersetzt man dann halt die fehlenden Abwehrstoffe sozusagen. Ne? Und dann halt auch das Thema der Antibiotikaprophylaxe, wenn ich weiß, dass ein Patient immer wieder auch die Infekte hat, dass man dann frühzeitig auch vorbeugend gegen bakterielle Infekte mit Antibiotika dann reagiert.
Oder voragiert,
ja. Und dann, das Thema Impfung haben wir gerade angesprochen, abgestimmt natürlich. Dass man halt nur bestimmte Impfungen auch einsetzen darf, hatten wir vorhin besprochen.
Ja.
Und auch guckt, welche sind denn erwünscht. Also Thema Totimpfstoffe, ne?
Ja. Keine Lebendimpfstoffe.
Genau.
Jetzt haben wir es ja in unserem Fall, den wir hier beschrieben haben, mit Thiago zu tun, der ja dann eben auch noch eine muss ja versteckte Dengue Fieberinfektion hatte, die diesen primären Gendefekt richtig zutage treten lässt, beziehungsweise verschlimmert. Kann ich das so verstehen?
Ja, also man kann sagen, also nach überstandenen Virusinfektionen bleiben manchmal Reste des Virus, also zum Beispiel RNA-Fragmente übrig oder Entzündungsstoffe sozusagen im Körper. Mhm. Und diese aktivieren das Immunsystem immer wieder leicht, ohne dass eine aktive Infektion besteht.
Das kann grundsätzlich jedes Virus sein.
Ja, wir sehen das ja zum Beispiel auch bei den Patienten mit postviralen Syndrom, Thema Long-Covid.
Long-Covid, ne?
Und da gibt es natürlich auch sowas wie Long-Dengue. Ja.
Ja.
Nach den Virusinfektionen wie Dengue oder Corona berichten auch viele Menschen über wiederkehrende Fieberschübe, Nachtschweiß, Hitzewallung. Das Immunsystem bleibt dabei in so einer Daueraktivierung, obwohl keine Infektion mehr besteht.
Frauen in meinem Alter, wir nennen das Wechseljahre. Entschuldige.
Ja, und gibt es, also hier sind ja so einige Sachen so ein bisschen im Unklaren, muss man sagen, wenn man sich den Fall anhört.
Es ist ein bisschen viel auf einmal.
Ja,
ne?
Aber es ist interessant, ne? Wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, da müsste man sich ja die Frage auch stellen, gibt es eine Verbindung zu Genveränderung und Immundefekt?
Genau, ne? Die Frage stelle ich mir.
Also, und auch wenn wir über das Febre Phantasma sprechen, ne, also ich würde sagen, keine Genveränderung durch Febre Phantasma selbst, aber
getriggert durch das Febre Phantasma verschlimmert sich der Defekt.
Genau, also einen unentdeckten Immundefekt sichtbar machen, würde man dann sagen.
Ah,
ne?
Ja, okay.
Und nach schwerer, zum Beispiel nach schwerem Dengue. Ne? Mhm. Oder auf eine Fehlregulation des Immunsystems hinweisen, zum Beispiel durch Autoimmunreaktion oder Postviralinfektion, dass das entsprechend dann auch eine Rolle spielen kann. Wir stellen uns aber die Frage, wie kommt der Junge an eine Dengue-Infektion?
Erinnerst du dich, dass wir uns die gleiche Frage schon einmal gestellt haben, und zwar in der ersten Staffel, da ging es um ein kleines Mädchen, die an Dengue-Fieber erkrankt ist. Und zwar wurde dieses Mädchen gestochen von einer Mücke, die mit einem Blumentopf eingeschleppt wurde nach Südfrankreich.
Ja, und das ist halt jetzt hier die Frage, ne? Woher kam diese Infektion? Vielleicht sind die Eltern gereist, haben das mitgebracht im Gepäck.
Das Mücke. Die haben das Mücke mitgebracht. Wer hat dich eigentlich mitgebracht?
Das Dengue-Fieber.
Das Dengue-Fieber. Das Dengue-Fieber. Das bedeutet aber eben auch, dass jemand an Dengue-Fieber erkranken kann und diese Infektion als gar nicht so außergewöhnlich wahrnimmt und deswegen gar nicht zum Arzt geht und dieses Virus auch nicht bestimmt wird.
Ja, und ich denke, man muss dazu sagen, dass das ja keine Standarduntersuchung ist,
ja
in unseren Breiten auf Dengue zu testen, wenn da nicht unbedingt alles darauf hinweist. Und die meisten haben hier wahrscheinlich noch nicht mal eine Dengue-Infektion gesehen, ja, von dem hausärztlichen Bereich.
Also ich hatte eine und kann davon berichten, wie es sich anfühlt. Man sagt ja auch Knochenbrecherfieber. Tatsächlich kommt, es kommt Fieber. Es kommt das Gefühl von, das ganz schnelle Gefühl, es kommt eine Grippe, ich habe eine Grippe. Ich habe Fieber, ich bin extrem müde, mir schmerzen die Gelenke. Aber das lässt sich dann eben auch mit einer Grippe erklären. Mhm. Also wäre ich damals nicht gerade aus Sri Lanka gekommen, ich war dann in New York, als es mich erwischt hat, hätte ich die Querverbindung gar nicht ziehen können, weil ich gedacht hätte, ich habe einen grippalen Infekt.
So wie du das berichtest, das habe ich jetzt bei den Corona-Infektionen immer genauso gehabt. Ne?
Aha.
Dass ich dann Muskelschmerzen hatte, auch so eine Abgeschlagenheit natürlich, Fieber. Da merkst du, dass diese Erkrankungen auch irgendwie schon eine Ähnlichkeit haben. Ne?
Ja.
Und bei diesen Erkrankungen sieht man ja auch, dass es diese Post-Covid-Syndrome zum Beispiel gibt. Und wenn man sich diese Patienten anguckt, das machen wir bei uns in der Praxis auch, dann sieht man, dass nicht wenige dieser Patienten auch einen Immundefekt aufweisen, die halt zum Beispiel dieses Post-Covid-Syndrom auch zeigen.
Im Rückschluss stellt ihr das dann fest?
Also wir testen da drauf, ne? Die meisten Patienten kommen dann ja mit dieser Post-Covid-Symptomatik, Schwäche, Abgeschlagenheit, diese starke Fatigue. Ne?
Ja.
Und dann guckt man sich das breit an, guckt sich das Immunsystem an und findet häufig dann einen Immundefekt.
Der Covid-Infektion vorausgeht. Also das heißt, der angeboren ist, ein primärer Defekt.
Ja.
Irre.
Ja, und ich glaube, das ist ein gutes Fallbeispiel jetzt hier nochmal, wo es sich lohnt, auch nochmal ein bisschen weiter zu denken, der auch vielleicht nochmal dazu eine Hilfestellung gibt, diese Patienten auch zu identifizieren und dann auch an diese primären Immundefekte zu denken, dass man da vielleicht auch diagnostisch nochmal nachguckt.
Mhm.
Weil es gibt ja auch Möglichkeiten der Therapie und diese Patienten dann auch zu stabilisieren. Und deswegen finde ich diesen Fall eigentlich nochmal sehr gut, um auf dieses Problem hinzuweisen.
Ja, ich finde das auch ganz eindrücklich, weil es eben die notorisch und ewig Kränkelnden gibt, die in diese Nische geschoben werden. Immer krank, immer irgendwas, schwach, nicht wirklich einsatzfähig. Also da hat Thiago in dieser Geschichte ja sozusagen noch wirklich einen Sechser im Lotto, dass er über diese unglaubliche Spielerqualität verfügt und damit im Mittelpunkt von Aufmerksamkeit und Zuneigung steht. Das geht vielen anderen eben nicht so. Und die werden womöglich ihr ganzes Leben lang einfach, ja, die werden nicht wirklich aus sich herauskommen.
Ja, spannend.
Sehr spannend. Ich danke dir, Martin. Das war sehr interessant. Das war ganz toll erklärt. Und für viele sicherlich, wie für mich, auch vollkommen neu. Wir treffen uns wieder zu einer nächsten Geschichte.
Das hoffe ich doch.
Alles Gute.
Bis bald. Bis Tschüss, bald. Esther.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.